Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, ein wahrer Gott. Amen. Für einen Menschen, der an Gott glaubt, gibt es nichts Schlimmeres, wenn er in seinem Herzen vorfindet, dass es irgendeine Mauer zwischen seinem Schöpfer, seinem Gott und ihm selber gibt. Die Geschichte von heute ist eine sehr, sehr beeindruckende, die wir im Matthäusevangelium gelesen haben. Der reiche Jüngling, der Christus als den Guten anspricht, was soll ich tun, um das ewige Leben zu haben? Im Judentum war es verboten, irgendjemanden, irgendeinen Menschen gut zu nennen. Denn das Wort gut war nur Gott vorbehalten. Einer ist gut, das ist Gott. Man durfte keinen Menschen gut nennen. Denn nichts kann gut sein, wenn irgendwo Makel an ihm ist. Und an den Menschen sind viele Makel. Dieser reiche Jüngling war ein Gelehrter innerhalb seines eigenen Volkes und war noch sehr reich. Während er Christus anhört, kommt ihm in sein Herz und in seinen Sinn, dieser Jesus von Nazareth kann kein anderer sein als Gott selbst, der so spricht und der diese Wunder vollbringt. Und deswegen wagt er sich an ihn heran und bekennt ihn als den Guten. Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Christus erkennt in diesem jungen Mann, dass er ihn als seinen Herrn und Gott bekannt hat, nur damit die Volksmenge um sie herum versteht, dass das ein Gottesbekenntnis war, fragt er ihn, was nennst du mich gut? Denn nur einer ist gut, Gott der eine. Damit zeigt Christus, versteht ihr nun, wer ich bin? Dieser junge Mann hat mich bekannt. Und jetzt geht eigentlich ein Drama in diesem jungen Mann hervor. Sein Reichtum. Er hat sich immer dessen rühmen können, kein Lügner, kein Verbrecher, kein Ehebrecher, kein Mörder, kein Dieb zu sein. Aber tief in seinem Herzen schlummerte immer wieder die Erkenntnis, auf mein Geld und auf meinen Besitz kann ich selbst für Gott nicht verzichten. Und deshalb fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Denn in den 10 Geboten steht nichts vom Besitz des Menschen, dass man es aufgeben muss. Und so erhofft er sich nun, vom Munde Jesu zu hören, du bist erlöst. Aber Christus sagt ihm nicht direkt, dir fehlt etwas, sondern was liest du in dem Gesetz? Und er zitiert die Gebote. Und Christus sagt, gut hast du gesprochen. Wäre jetzt nicht aber dieses Aber, wo dann dieser junge Mann erhofft, nicht aus dem Munde Jesu zu hören, dass ihm etwas fehlt. Und Christus sagt zu ihm, eines fehlt dir. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, was in diesem Menschen vor sich geht, als ob ein Blitz einschlägt, indem er dann sagt, hoffentlich erwähnt er nicht das, was mich seit Jahren plagt. Und genau das, verkauf dein Reichtum, gib es den Armen und folge mir nach. Und dieser Mann ist betrübt, denn den er als seinen Herrn und Meister bekannt hat, hat ihm nun unmissverständlich geoffenbart, ja, all die Jahre, diese Erwägungen, die du in deinem Herzen hattest, genau diese Erwägung ist Realität. Sie steht zwischen dir und mir. Vergiss dein Reichtum, gib es auf und folge mir nach. Und der arme Jüngling oder der reiche Jüngling konnte nicht. Später heißt es in der Vita, in der Geschichte dieses Heiligen oder dieses reichen Mannes, dass er tatsächlich es doch geschafft hat, sein Reichtum aufzugeben und ein Jünger Jesu zu werden. Selig ist er zu preisen. Hier sagt dann Christus, eher geht ein Kamel durch das Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingeht. Sie müssen sich vorstellen, wie entsetzt die Apostel waren und die Menschen, die das gehört haben. Wehe dem, der reich ist. Nein, nicht wehe dem, der reich ist, aber wehe dem, der sein Herz auf das Materielle setzt. Und da kann man selbst bitter arm sein. In dem Moment, wenn man nur ein Stöckchen besitzt und setzt sein ganzes Herz und seinen ganzen Verstand auf diesen Stock, geht eher ein Kamel in das Reich Gottes als dieser Mensch. Denn dieser Stock ist zur Mauer geworden zwischen Gott und diesem Menschen. Es geht nicht um das Besitzen, sondern um das Herz ausfüllen mit den Dingen, die um mich herum sind und die mit mir sind. Insofern haben dann die Apostel natürlich aufgeatmet und Petrus vorne ran, indem er sagt, Herr, wir haben alles aufgegeben, was kriegen wir nun? Das erleben wir immer wieder bei den kleinen Kindern. Mama, ich habe aufgegessen. Können wir jetzt doch gehen? Kriegen wir jetzt das? Kriege ich das Spielzeug, wenn ich jetzt austrinke? Wenn ich etwas tue, bekomme ich etwas? Dieses Kindliche schlummert immer im Menschen. Christus hätte ihm antworten können, lass dich überraschen. Aber er hat ihm nicht gesagt, lass dich überraschen, sondern er hat ihm gezeigt, dass jeder, der alles aufgibt für den Herrn, das ewige Leben erben wird. Warum hat er uns das nicht vorenthalten, was denn mit denen ist, die das Leben hier auf Erden aufgeben? Weil er um diese Sehnsucht des Menschen weiß. Die Sehnsucht, Gott ewiglich zu schauen. Und in dieser Sehnsucht, Gott ewiglich zu schauen, haben unzählige Männer und Frauen, Alte und Junge, die Welt verlassen, um Gott nachzufolgen, um das Antlitz Jesu vollkommen schauen zu dürfen. Und diese Sehnsucht ist so tief im Menschen verankert, mit Gott sich zu vereinen, dass Philippus am Abend sagt, am Abend der Auslieferung, Herr, zeige uns den Vater und das genügt. Und Christus sagt zu ihm, Philippus, all die Jahre, schon die ganze Zeit bin ich mit euch und du weißt immer noch nicht, dass wer mich gesehen hat, den Vater gesehen hat? Wer Christus gesehen hat, wer Christus in sich hat, hat Gott in sich, hat das Reich Gottes in sich, ist Erbe dieses Reiches. Und wie schön ist es nun, dass wir genau an diesem Tag dieser besonderen Lesung zwei Ikonen weihen werden, die das Antlitz unseres Herrn und Gottes darstellen. Kein Pinsel, kein Mensch dieser Welt hat jemals gewagt, Gottes Antlitz zu malen. Doch mit Jesus Christus, der sein Angesicht oder sein Antlitz uns geschenkt hat, hat uns ermöglicht, sein Antlitz zu schauen. Mögen wir alle sein Antlitz im ewigen Leben vollends schauen dürfen, ohne dass irgendetwas zwischen Gott und uns steht.